ja ein kleiner Seitenhieb auf unsere aktuelle politisch-medizinische Versorgungssituation sei an dieser Stelle mal erlaubt. In unserem abrechnungswütigen Gesundheits- und Sozialsystem hat heutzutage ja jede medizinische Maßnahme irgendeine Kennziffer, nach der sie dann auch abgerechnet wird. Da wird dosiert, da darf man nur eine bestimmte Menge von Leistung erbringen. Sind da denn Musiktherapie und auch die psychologischen Begleitmaßnahmen, von denen wir da heute erfahren haben, sind die da dabei? Sind die da integriert in diesen Maßnahmenkatalog? Ich frage das in die Runde.
Wenn ich mich da vielleicht ja gleich zu Wort melden darf. Nein, der öffentliche Kostenträger in Deutschland deckt diese psycho-onkologischen Maßnahmen nicht ab. Und Herr Löhr hat vorhin gesagt, ich mache die Patienten neugierig mit dem, was ich da mache. Das ist was ganz Entscheidendes. Dann sind die Patienten neugierig und gewonnen. Ihnen wird geholfen und dann werden sie entlassen. Und nun keine Hilfe draußen. Der ambulante Bereich ist überhaupt nicht versorgt durch selbst gezahlte Großprojekte und da tummelt sich vieles auf dem Markt. Von daher finde ich es gar nicht so taktlos, sondern sehr richtig, das auch kritisch zu betrachten, dass diese Verfahren qualitätsgeprüft sein müssen. Ausbildung ist wichtig, Akademien sind wichtig und der öffentliche Kostenträger steht dafür nicht ein. Lebensmut als private Organisation und andere in Deutschland befindliche kümmern sich um den psychosozialen Bereich.
Herr Löhr, Sie geben ja nebenher noch Saxophon- und Klavierunterricht am Freien Musikzentrum in München. Tun Sie das aus Not, weil Sie hier nicht genug zu tun hätten im Krankenhaus?
Also es ist natürlich so, dass als Musiktherapeut hat man oft die Möglichkeit, wenn man eine musikalische Ausbildung hat, eben auch noch musikpädagogisch tätig zu sein. Und für mich jetzt in meiner Rolle als Musiktherapeut finde ich es auch sehr abwechslungsreich, für mich als Ressource dann auch eben selber in einer Band zu spielen, selber aktiv Musik zu machen oder eben dann mit Schülern Unterricht zu machen, was von der psychischen Belastung natürlich nicht zu vergleichen ist mit einer musiktherapeutischen Arbeit im Krankenhaus.
Aber gibt es Ihre Leistung sozusagen auf Chipcard?
Nein, es gibt es leider nicht. Und es ist bei den Musiktherapeuten so, dass doch so 80-90% der Musiktherapeuten eben im klinischen Bereich arbeiten und da dann über die Klinikkosten dann eben auch sein Gehalt bekommt. Aber in eigener Praxis als Musiktherapeut ist man nur auf Privatpatienten angewiesen, die halt sich das auch leisten können, dann musiktherapeutisch behandelt oder begleitet zu werden.
Ich meine, solche humanen Begleitleistungen, die lassen sich ja vermutlich überhaupt nicht quantifizieren. Ich meine, wo hat in einem Gesellschaftssystem, das augenscheinlich vorwiegend an Kosten-Nutzen-Rechnungen orientiert ist, denn eine menschenwürdige Begleitung bis hin zum Tod ihren Platz, ohne dass da Privilegien entstehen, ohne dass da eine Zwei- oder Drei-Klassengesellschaft entsteht?
Ich würde gerne auch noch mal zu den Kosten auch in der Ausbildung und in der Weiterbildung kommen. Das ist auch ein Bereich, der sich ohne Sponsoring, ohne sozusagen Fördermittel überhaupt nicht tragen würde. Also wir sind mit demselben Problem auch konfrontiert, weil die Menschen, die die Qualifizierung suchen, kommen zum großen Teil auch aus Berufsgruppen, also gerade die Pflege, soziale Arbeit, die nicht sehr hoch verdienen. Und wenig Träger können sich das heutzutage auch erlauben, sozusagen die Qualifizierung auch zu bezahlen. Und auch bei den Ärzten, also wir sind auch als Akademie, also ohne die Anschubfinanzierung und Fördermittel zum Beispiel eben der Deutschen Krebshilfe, wären wir gar nicht auf den Weg gekommen. Und durch den Hintergrund auch des Christoph-Rosso-Hospizvereins, der ja auch die Musiktherapie von Herrn Löhr auf der Palliativstation fördert. Also ich denke, wir arbeiten alle in einem Bereich, wo wir auf Spenden, auf Sponsoring, auf Unterstützung und Wohlwollen auch angewiesen sind. Also auf Menschen, die das schätzen, was wir tun.
Ich denke, das ist ein ganz altes Problem der Humanität. Das war immer was frei gegeben wurde, großmütig und großherzig, dass das auch professionell ist und Unterstützung ist und hilfreich ist, dass das bezahlt werden muss, weil das Menschen professionell tun. Das ist ein Aspekt, der in neuerer Zeit immer bewusster wird.
Nun gibt es aber diese traurigen Geschichten über Sterbekammern, über Badezimmer, in denen man verschwindet, wenn man stirbt, abgeschnitten von allem ringsrum. Das ist doch eher noch der Alltag in deutschen Krankenhäusern. Die Hospizbewegung ist ein relativ junger Zweig. und vielleicht eben auch ein Bereich, der eher den Begüteteren zur Verfügung steht. Kann man das so sagen oder?
Da würde ich widersprechen. Also die Hospizbewegung ist eine Bürgerbewegung und ich denke so in der letzten 20 Jahre und hat sich gegen Verschiebungen in unserem Gesundheitssystem gewandt, die einfach durch die Erfolge der Heilung sich immer mehr auf die Heilung gestürzt hat. Aber ich denke, dass das auch berechtigt war. Also ich denke, wenn wir zum Arzt gehen, wollen wir ja auch erstmal Heilung. Und dadurch sind einfach Dinge verloren und verschütt gegangen, die wir jetzt eigentlich alle gemeinsam wieder miteinander entdecken müssen. Und dazu gehört eben das Engagement von ehrenamtlichen Menschen, Menschen, die Alltag zu kranken Menschen bringen. Und dazu muss dann natürlich eine professionelle Begleitung kommen, also entsprechend geschulte Pflegende, Psychoonkologen, Palliativmediziner, Musiktherapeuten, Kunsttherapeuten, alle können da zusammenwirken. Jetzt habe ich den Faden verloren.
Ich frag an der Stelle trotzdem noch mal nach. Ist das nicht eine sehr privilegierte Situation, Nein. die bisher in relativ wenig Häusern stattfinden kann?
Naja, sag ich schon, wenn wir flächendeckend für Deutschland denken und argumentieren wollen, dann auf jeden Fall. Dann ist es noch privilegiert und ich möchte nicht nur bei dem Sterben überhaupt bleiben oder sonst, ja. sondern viel früher ja. ansetzen, worum sich ja auch Lebensmut kümmert. Und nur wenn wir ganz früh Kontakt zu den Patienten bekommen und sie darüber aufklären, was es für Möglichkeiten gibt, finden sie rechtzeitig die Wege. Sind Angehörige aufgeklärt über Patienteneinwilligungen und was es da alles für Rechtslagen gibt. Das ist ja nicht nur die psychosoziale Hilfe, sondern auch die richtige Orientierung. Deshalb brauchen wir frühe Beratung und Begleitung.
Hat das damit zu tun, dass wir uns allgemein um Krankheit, schwere Krankheit und vielleicht auch um die Vorphase des Sterbens bei uns in der Gesellschaft rumdrücken, dass wir uns darum nicht kümmern, dass wir das wegdrängen und tabuisieren?
Richtig. Davon will ja keiner was hören. Gestorben wird erstmal nicht, jetzt wird erstmal gelebt.
Wie ist das bei Ihnen im Haus? Sie haben vorhin erzählt, wenn Sie so ein Orchester formen aus verschiedenen Kapazitäten, aus verschiedenen kompetenten Menschen, dann greifen Sie ja über die Palliativstation hinaus in andere Klinikbereiche ein, in denen auch gelitten und gestorben wird. Können Sie das transponieren? Finden Sie da Anerkennung? Finden Sie da gute Aufnahme mit den Modellen, die Sie anbieten?
Ja, weil es bietet ja Erleichterung. Das ist noch nicht der richtige Weg, aber ein Zwischenweg. Es bietet sogar für die Erleichterung, die täglich mit dem Tod umgehen müssen. Die Palliativstation oder Einrichtung ist auch von denen, die da arbeiten und behandeln, ja was ganz Besonderes. Ihr setzt euch ja tagtäglich mit dem Thema auseinander. Aber auf den Normalstationen ist es so, ja, wenn da der Psychoonkologe kommt und vielleicht nochmal mit dem Patienten darüber redet, dass es jetzt um Sterben gehen kann und nicht mehr nur um Heilen, dann ist auch der Behandler in dem Moment erleichtert. Er muss sich nicht mit den Tränen allzu lange auseinandersetzen. Und wir bemühen uns, nicht nur das Gespräch zum Patienten zu suchen, sondern auch wieder zum Arzt zum Beispiel herzustellen und auch den Arzt zu stützen.
Mein Unterstützungsteam ist ja auch das Konsiliarteam und das ist ein multiprofessionelles Team hier vom Zentrum her, die ihre Aufgabe auch so verstehen, sozusagen die Kolleginnen und Kollegen sowohl in der Medizin als auch in der Pflege zu unterstützen, wenn Patienten eben unter extremen Belastungen leiden bei schwerer Krankheit. Es ist ja nicht so, dass jede schwere Erkrankung mit ganz besonders starken Schmerzen oder Symptomen verbunden ist, aber wenn das so ist, gehen die eben hin vor Ort und versuchen sozusagen ihre Kenntnisse weiterzugeben zum Wohle des Patienten, aber natürlich auch zur Erleichterung ihrer Kolleginnen und Kollegen. Und ich denke, dass das ein guter Weg war, Palliativmedizin auch hier in Großhadern einzuführen. Und es gibt mittlerweile eben sehr, sehr viele im Haus, die das einfach schätzen und die auch schon zu einem sehr frühen Zeitpunkt, auch wenn der Patient zum Beispiel eben noch nicht sterbend ist, aber einfach belastet ist durch seine Krankheit, Kontakt aufnehmen und so sehr lange Begleitungen, teilweise auch von einem Jahr oder zwei Jahren entstehen können.
Sie haben vorhin von dem Wohnzimmer berichtet, in dem sich Patienten, Angehörige, Ärzte, Pflegepersonal treffen, in dem das Leben weiterzugehen scheint. Ein Wohnzimmer mitten hier im Krankenhaus. Können Sie das noch ein bisschen genauer schildern, wie das funktioniert?
Also das Wohnzimmer, was wir auf der Palliativstation München-Hallaching haben, ist wirklich sehr wohnlich eingerichtet. Man könnte sich das auch zu Hause so vorstellen. Steht ein Klavier drin, was auch wieder vom Christophorus-Hospizverein über Spenden finanziert wurde. Und es ist einfach ein Bereich, wo wirklich auch so ein Stück Alltag gelebt werden kann und wo eben auch dann Kontakt entsteht zwischen Patienten, zwischen Betroffenen und eben begleitenden Teammitgliedern und einfach ein Raum zur Verfügung steht, wo die Atmosphäre einfach so offen ist und über das Klavier und gemeinsame Musik machen einfach auch andere Themenbereiche Platz haben können.
Wir haben sehr gut durchgehört, dass diese Bereiche des Sich-Beschäftigens mit Menschen im Moment noch etwas kurz gehalten werden in unserer Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen. Auf der einen Seite sind sie materiell nicht besonders gut ausgestattet. Daran fehlt es vielleicht am allermeisten. Man ist angewiesen auf Spender, auf Mäzene. Und wir wollen da herzlich gerne helfen, wenn Sie Kontakt aufnehmen möchten mit Lebensmut e.V. oder auch mit der Betreuung der Akademie. Dann darf ich Ihnen in aller Langsamkeit eine E-Mail-Adresse und zwei Internetadressen durchgeben zum Mitschreiben. Einmal die E-Mail-Adresse ist lebensmut@med.uni.münchen.de. Da kann man sich also mal anbieten als Interessent, aber auch als Spender. Das Ganze hat auch eine Internetadresse, http und dann einfach med.3.klinikum-münchen.de/patienten. Und die Akademie ist zu kontaktieren über www.izp-münchen.de. München natürlich immer noch mit UE im Rahmen des allgemein bekannten Internetverfahrens. Musik macht Mut über die Bedeutung, die Funktion, die Möglichkeiten von Musik bei schwerer Krankheit oder in Erwartung des Todes haben wir heute gesprochen und meine Gesprächspartner waren der Musiktherapeut Richard Löhr, Bernadette Fittkau-Tönnesmann als Leiterin der Christophorus-Akademie, als eine der Leiterinnen der Christophorus-Akademie für Palliativmedizin, Palliativpflege und Hospizarbeit und Tanja Vollmer, Psychoonkologin und Mitbegründerin des Vereins Lebensmut. Sie hörten aus dem Interdisziplinären Zentrum für Palliativmedizin im Münchner Klinikum Großhadern die 83. Ausgabe des Musikmagazins Taktlos. Redaktion Wolf Löckle, Regie Christoph Stechbart, technische Realisation Otto Schreier und Robert Hasler, Moderation Theo Geißler. Und zum Abschluss spielt das Diogenes-Quartett, das Hausensemble des hiesigen Klinikums, den vierten Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Streichquartett F-Dur.